Willkommen bei His Stories, die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 2. November 1755 in Wien geboren. Mein Name war Maria Antonia Josepha Johanna von Österreich-Lothringen. Später würde Frankreich mich Marie Antoinette nennen. Bei meiner Geburt aber war ich zunächst nur eines von vielen Kindern einer außergewöhnlichen Familie. Meine Mutter war Maria Theresia, Herrscherin der Habsburger Monarchie. Mein Vater Franz Stephan von Lothringen, römisch-deutscher Kaiser. Ich war das 15. von 16 Kindern. In einer solchen Familie war selbst ein Kind nie nur ein Kind. Wir waren Töchter und Söhne, aber zugleich Bausteine einer europäischen Politik. Meine Mutter liebte uns, doch sie dachte immer auch als Herrscherin. Für sie war Familie ein Mittel, Frieden zu sichern, Bündnisse zu stärken und das Haus Habsburg-Lothringen über Europa hinweg zu vernetzen. Meine Kindheit spielte sich zwischen Hofburg und Schloss Schönbrunn ab. Dort gab es Musik, Tanz, Feste, Unterricht, strenge katholische Frömmigkeit und einen Tagesablauf, der vom höfischen Leben bestimmt wurde. Der Wiener Hof war prächtig, aber im Vergleich zu Versailles galt er als etwas familiärer. Wir Kinder musizierten, spielten Theater und nahmen an Festlichkeiten teil. Ich galt als lebhaft, charmant und unkompliziert. Disziplin und ernsthafte Studien lagen mir dagegen weniger. Meine Ausbildung war nicht besonders streng. Ich lernte Französisch, Italienisch, Geschichte, Religion, Musik und höfische Umgangsformen. Doch später wurde deutlich, dass ich manches nur oberflächlich beherrschte. Meine Handschrift war schwach, mein Französisch musste verbessert werden. Und politische Fragen interessierten mich als junges Mädchen kaum. Niemand erwartete damals, dass ich selbst ein Reich führen würde. Meine Aufgabe sollte eine andere sein. Ich sollte heiraten. Meine Mutter hatte bereits erlebt, wie gefährlich Europa sein konnte. Sie hatte gegen Preußen gekämpft, Schlesien verloren und verstanden, dass alte Feindschaften manchmal neuen Bündnissen weichen mussten. Besonders wichtig wurde die Annäherung zwischen Österreich und Frankreich. Jahrhundertelang waren Bourbonen und Habsburger Gegner gewesen. Nun sollte ausgerechnet eine Ehe diese Feindschaft überwinden. Als Kind wusste ich davon zunächst wenig. Für mich war Frankreich ein fernes Land, Versailles ein Name, Ludwig ein unbekannter Junge. Doch während ich spielte, musizierte und mit meinen Geschwistern aufwuchs, wurde meine Zukunft bereits geplant. Mehrere meiner Schwestern waren für politische Ehen vorgesehen. Krankheit und Tod veränderten manche dieser Pläne. Schließlich fiel der Blick auf mich. Mit jedem Jahr wurde klarer, dass ich Frankreich näher kam, ohne es je gesehen zu haben. Meine Lehrer wurden strenger, mein Französisch wurde verbessert, mein Auftreten geprüft, meine Zähne behandelt, meine Kleidung und Haltung angepasst. Aus Maria Antonia von Österreich sollte eine französische Dauphine werden. Ich war noch ein Mädchen, als Europa begann, mich wie eine Brücke zwischen zwei alten Feinden zu behandeln. Ich hatte weder Krieg geführt noch Politik gemacht, und doch sollte mein Gesicht bald für ein Bündnis stehen, das größer war als ich selbst. Je älter ich wurde, desto weniger gehörte meine Zukunft mir selbst. In Wien verstand ich langsam, dass mein Leben nicht danach geplant wurde, wo ich glücklich sein könnte, sondern wo ich politisch nützlich war. Für meine Mutter, Maria Theresia, war das keine Grausamkeit, sondern Herrschaft. Sie hatte gelernt, dass ein Bündnis manchmal länger wirken konnte als eine gewonnene Schlacht. Und ich sollte Teil eines solchen Bündnisses werden. Frankreich und Österreich waren über Generationen Gegner gewesen. Doch Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich die europäische Machtordnung verändert. Preußen war unter Friedrich II. Gefährlich stark geworden und meine Mutter suchte neue Verbündete. Das Bündnis mit Frankreich sollte diese neue Lage absichern. Eine Ehe zwischen den Häusern Habsburg-Lothringen und Bourbon sollte aus alten Feinden Partner machen. Der französische Thronfolger hieß Louis Auguste. Er war der Enkel König Ludwigs des 15. und nur wenig älter als ich. Wir kannten einander nicht. Wir hatten uns nie gesehen. Trotzdem wurde über unsere Ehe entschieden, als wäre sie eine Frage von Grenzen, Armeen und Verträgen. Genau das war sie auch. Als feststand, dass ich nach Frankreich gehen sollte, begann eine intensive Vorbereitung. Plötzlich wurde alles an mir geprüft. Mein Französisch musste verbessert werden. Meine Haltung, meine Aussprache, meine Kleidung und meine Umgangsform sollten den Erwartungen von Versailles entsprechen. Selbst mein Gebiss wurde korrigiert. Aus dem österreichischen Mädchen Maria Antonia sollte eine französische Prinzessin werden. Ich spürte den Druck. Meine Mutter schrieb, ermahnte und kontrollierte. Sie wollte, dass ich in Frankreich nicht nur beliebt war, sondern politisch funktionierte. Ich sollte meinem zukünftigen Mann gefallen, den französischen Hof für mich gewinnen und dabei niemals vergessen, woher ich kam. Ich sollte Frankreich lieben und zugleich Österreich nützen. Für ein 14-jähriges Mädchen war das eine Aufgabe, deren Bedeutung ich kaum vollständig erfassen konnte. Im April 1770 wurde zunächst in Wien eine sogenannte Stellvertreterhochzeit gefeiert. Mein Bruder Ferdinand stand dabei stellvertretend für den französischen Dauphin. Rechtlich begann damit meine Ehe, obwohl mein zukünftiger Mann hunderte Kilometer entfernt war. Kurz darauf verließ ich Wien. Der Abschied von meiner Familie war endgültiger, als ich damals vielleicht verstand. Eine Prinzessin, die an einen fremden Hof verheiratet wurde, kehrte nicht einfach nach Hause zurück, wenn sie Heimweh bekam. Ich ließ meine Mutter, meine Geschwister, Schönbrunn, meine Sprache und die vertrauten Räume meiner Kindheit zurück. An der Grenze zwischen österreichischem und französischem Gebiet fand eine symbolische Übergabe statt. Ich musste meine österreichischen Kleider ablegen und französische Kleidung anziehen. Selbst persönliche Gegenstände sollten zurückbleiben. Es war eine Zeremonie mit einer klaren Botschaft. Maria Antonia von Österreich blieb zurück. Aus mir wurde Marie Antoinette von Frankreich. Ich war 14 Jahre alt. Vor mir lag Versailles, der prächtigste Hof Europas, ein unbekannter Ehemann und ein Land, das von mir erwartete, eines Tages seine Königin zu werden. Hinter mir lag die Kindheit. Ich war als Tochter Maria Theresias aufgebrochen. In Frankreich sollte ich nun lernen, was es bedeutete, selbst zum Symbol einer Monarchie zu werden. Als ich Frankreich erreichte, begann ein Leben, das glänzender wirkte als alles, was ich aus Wien kannte. Versailles war kein gewöhnlicher Hof. Es war eine eigene Welt aus Spiegeln, Zeremonien, Rangordnungen, Blicken und Regeln. Jeder Schritt konnte beobachtet werden, jedes Wort weitergetragen, jede Geste bewertet. Ich war 14 Jahre alt und sollte mich in diesem System zurechtfinden, als wäre ich dafür geboren worden. Mein zukünftiger Ehemann, Louis Auguste, war 15. Er war zurückhaltend, ernst und wirkte oft unbeholfen. Er liebte Jagd, Schlösser, Karten und handwerkliche Arbeiten. Im Vergleich zu den eleganten und selbstsicheren Höflingen von Versailles erschien er fast scheu. Unsere Verbindung war nicht aus Liebe entstanden und wir mussten einander erst kennenlernen. Am 16. Mai 1770 wurde unsere Hochzeit in Versailles gefeiert. Der Aufwand war gewaltig. Musik, Festlichkeiten, Empfänge, Feuerwerke, Kleidung und Zeremonien sollten zeigen, dass zwei große Dynastien miteinander verbunden worden waren. Für Frankreich und Österreich war diese Hochzeit ein politisches Symbol. Für mich war sie zugleich der Beginn eines völlig neuen Lebens. Doch hinter der Pracht stand sofort eine Erwartung, die mich bedrängte. Wir mussten einen Erben bekommen. Am Hof wurde über unsere Ehe gesprochen, als gehöre sie allen. Ob wir miteinander schliefen, ob ich schwanger wurde, ob der Dauphin sich mir näherte, solche Fragen waren nicht privat. Sie waren Staatsangelegenheiten. Jahre vergingen, ohne dass ein Kind geboren wurde. Je länger diese Kinderlosigkeit dauerte, desto größer wurde der Druck. Meine Mutter schrieb mir aus Wien regelmäßig Briefe. Sie fragte, mahnte, kritisierte und erinnerte mich daran, dass meine wichtigste Aufgabe darin bestand, die französische Thronfolge zu sichern. Sie wollte wissen, wie ich mich meinem Mann gegenüber verhielt, wie ich am Hof auftrat und welche Beziehungen ich pflegte. Ich wusste, dass sie aus politischer Sorge handelte, aber ihre Worte konnten schwer auf mir liegen. Versailles machte die Lage nicht leichter. Der Hof bestand aus Gruppen, Familien und Rivalitäten. Jeder wollte Zugang zum König, zu seinem Umfeld oder zu mir. Eine falsche Freundschaft konnte politisch ausgelegt werden. Eine Zurückweisung konnte Feindschaft schaffen. Ich war jung und suchte Menschen, bei denen ich mich frei fühlte. Gerade dadurch gab ich meinen Kritikern später Material. Auch meine österreichische Herkunft blieb sichtbar. Für viele Franzosen war ich nicht einfach Marie Antoinette. Ich war die Österreicherin. Solange das Bündnis mit Wien beliebt war, musste das nicht gefährlich sein. Doch wenn Frankreich Probleme bekam, konnte meine Herkunft leicht gegen mich verwendet werden. Ich war in Frankreich angekommen, aber ich gehörte nie ganz selbstverständlich dazu. Trotzdem gab es auch leichtere Jahre. Ich liebte Musik, Tanz, Theater und Gesellschaft. Ich wollte lachen, feiern und nicht ständig daran erinnert werden, dass jede meiner Bewegungen politische Bedeutung hatte. Vielleicht war genau das mein Problem. Ich versuchte manchmal, ein normales junges Leben zu führen, obwohl meine Stellung niemals normal sein konnte. Ich war nun Dauphine von Frankreich, Ehefrau des künftigen Königs und Mittelpunkt einer Erwartung, die immer größer wurde. Versailles zeigte mir seine Schönheit zuerst. Seine Grausamkeit würde ich später kennenlernen. Versailles war prachtvoll. Aber Pracht kann ein Gefängnis sein. Als Dauphine lebte ich in Räumen voller Gold, Spiegel, Seide und Menschen. Kaum etwas geschah unbeobachtet. Selbst das Aufstehen am Morgen war Teil eines Rituals. Wer mir beim Ankleiden helfen durfte, hing vom Rang ab. Wer zuerst ein Kleidungsstück reichen durfte, wer eintreten durfte, wer warten musste, alles war geregelt. Was für Außenstehende nach Luxus aussah, war im Inneren ein System aus Nähe, Konkurrenz und Kontrolle. Ich war an einen höfischen Alltag gewöhnt, aber Versailles ging weiter, dort war Etikette Macht. Wer Zugang hatte, gewann Einfluss. Wer ausgeschlossen wurde, fühlte sich gedemütigt. Jede Geste konnte politische Folgen haben. Ich musste lernen, dass ein Lächeln als Bevorzugung gelesen werden konnte und ein übersehener Gruß als Beleidigung. Für eine junge Frau, die aus Wien kam und sich nach etwas Freiheit sehnte, war das schwer. Ich wollte nicht ständig beobachtet werden. Ich wollte Freunde auswählen, ohne dass daraus sofort ein Lager entstand. Ich wollte tanzen, musizieren, Theater spielen und mich zurückziehen, ohne dass ganz Frankreich darüber sprach. Deshalb suchte ich Räume, in denen ich mich freier fühlte. Besonders wichtig wurde später das Petit Trianon, ein kleineres Schloss im Park von Versailles, das Ludwig mir schenkte. Dort konnte ich Abstand vom großen Hof gewinnen. Ich lud nur Menschen ein, die ich mochte. Ich trug einfachere Kleidung, ließ Theater spielen, musizierte und versuchte, für einige Stunden nicht nur Dauphine oder Königin zu sein. Doch genau diese Rückzüge wurden mir später zum Vorwurf gemacht. Der Hof lebte davon, Zugang zur königlichen Familie zu besitzen. Wenn ich mich zurückzog, verloren manche Adelige diesen Zugang. Was für mich Freiheit war, empfanden andere als Ausschluss. Gerüchte entstanden schnell. Man sagte, ich bilde einen eigenen Kreis, bevorzuge Freunde, verschwende Geld und verachte die alten Traditionen Frankreichs. Ich unterschätzte, wie gefährlich solche Geschichten werden konnten. Auch meine Freundschaften wurden genau beobachtet. Besonders meine Nähe zur Prinzessin von Lamballe und später zur Herzogin von Polignac sorgte für Klatsch. Am Hof wurde aus Nähe schnell Einfluss und aus Einfluss Verdacht. Jede Person in meiner Umgebung wurde mit Ämtern, Geld oder Vorteilen verbunden, ob ich das wollte oder nicht. Gleichzeitig blieb meine Ehe mit Louis Auguste schwierig. Wir verstanden uns zunehmend besser, aber wir waren lange kein Paar, das selbstverständlich zueinander fand. Die ausbleibende Schwangerschaft machte mich verletzlich. Am Hof wusste jeder davon. Meine Mutter wusste davon. Europa wusste davon. Ich begann, mich stärker in Feste, Maskenbälle, Musik und Gesellschaft zu flüchten. Das war kein Leben grenzenloser Ausschweifung, wie später behauptet wurde. Aber es war sichtbar. Und Sichtbarkeit ist für eine Königin gefährlich, wenn das Land irgendwann nach Schuldigen sucht. Versailles lehrte mich eine bittere Regel. Je höher man steht, desto weniger gehört einem das eigene Leben. Ich war umgeben von Menschen und fühlte mich dennoch oft allein. Ich hatte Diener, Freunde, Schmuck, Musik und Räume von unglaublicher Schönheit. Doch ich konnte nicht einfach verschwinden. Selbst mein Rückzug wurde beobachtet. Noch war Frankreich keine Revolution. Noch standen die Tore von Versailles fest. Noch verbeugten sich die Menschen vor der Monarchie. Aber unter dem Glanz begann sich bereits etwas zu verändern. Im Jahr 1774 starb Ludwig XV. Plötzlich war mein Mann nicht mehr nur der Dauphin. Er wurde als Ludwig XVI. König von Frankreich. Und ich, mit 18 Jahren, wurde Königin. Der Titel veränderte alles und zugleich nichts. Ich lebte weiterhin in Versailles, weiterhin unter Beobachtung, weiterhin in einem Hof, der aus Ritualen, Erwartungen und politischen Gruppen bestand. Aber nun trug jede meiner Entscheidungen noch mehr Gewicht. Ich war nicht mehr die junge Österreicherin, die irgendwann Königin werden sollte. Ich war es jetzt. Frankreich selbst war in einer schwierigen Lage. Der Staat war hoch verschuldet, die Finanzordnung kompliziert, viele Privilegien blockierten Reformen und große Teile der Bevölkerung trugen eine schwere Steuerlast. Der Hof dagegen blieb teuer und sichtbar. Das war ein gefährlicher Gegensatz. Was in Versailles als Tradition galt, wirkte außerhalb der Paläste zunehmend wie Verschwendung. Ich wusste damals nicht, wie tief diese Probleme reichten. Ich war jung, ich liebte Feste, Musik, Mode und Gesellschaft. Ich wollte mich bewegen, lachen, schöne Dinge tragen und Menschen um mich haben, bei denen ich mich wohlfühlte. Doch je sichtbarer mein Leben wurde, desto leichter konnte man mich zum Symbol machen. Meine Ausgaben waren tatsächlich hoch. Ich ließ Kleider anfertigen, liebte Schmuck, veranstaltete Feste und pflegte einen Lebensstil, der zu Versailles gehörte. Aber ich war nicht allein verantwortlich für die Finanzkrise Frankreichs. Der Staat hatte Kriege finanziert, ein kompliziertes Steuersystem aufgebaut und über Jahrzehnte Schulden angehäuft. Trotzdem wurde mein Name immer stärker mit Verschwendung verbunden. Man gab mir den spöttischen Beinamen Madame Defizit. Das war politisch wirksam, weil es einfacher ist, eine einzelne Person zu beschuldigen, als ein ganzes System zu erklären. Auch meine österreichische Herkunft blieb ein Problem. Wenn Frankreich und Österreich nicht dieselben Interessen hatten, wurde ich schnell verdächtigt, heimlich für Wien zu arbeiten. Meine Mutter erwartete tatsächlich, dass ich österreichische Interessen am französischen Hof unterstützte. Aber je mehr ich mich in Frankreich einlebte, desto schwieriger wurde diese Doppelrolle. Ich war Tochter Maria Theresias und Königin von Frankreich zugleich. Meine Ehe mit Ludwig entwickelte sich langsam. Er war kein leidenschaftlicher Mann und fühlte sich in Gesellschaft oft unwohl. Ich hingegen suchte Lebendigkeit. Trotzdem wuchs zwischen uns mit der Zeit Vertrauen. Der große Druck blieb aber, Frankreich wartete auf einen Erben. Erst im Jahr 1778 brachte ich mein erstes Kind zur Welt, eine Tochter, Marie-Thérèse. Die Geburt war öffentlich, wie es die Tradition verlangte. Menschen drängten sich im Raum, Höflinge wollten Zeugen sein und selbst dieser persönlichste Moment meines Lebens gehörte der Monarchie. Später folgten weitere Kinder, darunter schließlich ein Sohn. Mit seiner Geburt hatte ich eine meiner wichtigsten dynastischen Pflichten erfüllt. Ich war nun nicht nur Königin, sondern Mutter des Thronfolgers. Für einen Augenblick schien vieles sicher. Doch außerhalb von Versailles wuchs eine andere Stimmung. Zeitungen, Flugblätter und Karikaturen verbreiteten Geschichten über mich. Manche waren wahr, viele übertrieben, einige vollständig erfunden. Mein Privatleben wurde zur politischen Waffe. Ich war Jungkönigin geworden und glaubte zunächst, dass Rang Schutz bedeutet. Langsam lernte ich das Gegenteil. Je höher man steht, desto leichter kann man zur Zielscheibe werden. Je länger ich Königin war, desto weniger wurde ich als Mensch ausgesehen. Ich wurde zu einem Bild. Zu einer Figur, auf die man Wünsche, Ärger und schließlich Hass projizieren konnte. Versailles war teuer und ich liebte schöne Dinge. Das bestreite ich nicht. Ich interessierte mich für Mode, Stoffe, Schmuck, Musik und Theater. Meine Schneiderin Rose Bertin wurde berühmt für die aufwendigen Kleider, die sie für mich entwarf. Mein Haar wurde zu hohen, kunstvollen Frisuren aufgebaut, manchmal mit Federn, Schmuck und kleinen Dekorationen versehen. Am Hof wurde beobachtet, was ich trug. Und wenig später versuchten andere Frauen, es nachzuahmen. Mode war in Versailles nicht nur Schönheit, sie war Macht. Wer bestimmte, was getragen wurde, bestimmte Aufmerksamkeit. Doch genau diese Sichtbarkeit wurde für mich gefährlich. Während Frankreich immer größere finanzielle Probleme bekam, erschienen meine Kleider, Feste und Vergnügungen wie Beweise dafür, dass die Monarchie jedes Maß verloren hatte. Dabei waren die Ursachen der Staatsverschuldung wesentlich größer. Jahrzehntelange Kriege, ein ungerechtes Steuersystem, hohe Zinslasten und zuletzt die französische Unterstützung des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Aber ein Staatshaushalt ist kompliziert. Eine Königin in einem teuren Kleid versteht jeder. Man begann mich Madame Defizit zu nennen. Je schlechter die Lage Frankreichs wurde, desto erfolgreicher funktionierte dieses Bild. Ich war jung, ausländisch, reich und sichtbar. Damit war ich ein ideales Ziel. Mein Rückzug ins Petit Trianon verschärfte die Situation. Ludwig hatte mir dieses kleinere Schloss im Park von Versailles überlassen. Dort wollte ich Abstand von der steifen Hofetikette gewinnen. Ich lud nur Menschen ein, denen ich vertraute, spielte Theater, musizierte und verbrachte Zeit mit meinen Kindern. Später ließ ich in der Nähe das Hameau de la Reine anlegen, ein künstlich gestaltetes Dorf mit kleinen Häusern, Gärten, einem See und landwirtschaftlichen Gebäuden. Für mich war es ein Rückzugsort. Für meine Gegner wurde es zum Symbol. Man erzählte, ich spiele dort Bäuerin, während echte Bauern Hunger litten. Das Bild war wirkungsvoll, selbst wenn die Wirklichkeit komplizierter war. Es passte zu der Geschichte, die man inzwischen über mich erzählen wollte. Eine verwöhnte Königin, die keine Ahnung vom Leben ihres Volkes hatte. Auch mein Privatleben wurde immer stärker angegriffen. Anonyme Flugschriften und sogenannte Libelles verbreiteten Geschichten über Affären, sexuelle Ausschweifungen, Verschwendung und Verrat. Männer und Frauen aus meinem Umfeld wurden mir als Liebhaber angedichtet. Manche Gerüchte waren so grotesk, dass ich sie anfangs kaum ernst nahm. Das war ein Fehler. Eine Lüge muss nicht glaubwürdig sein, wenn sie oft genug wiederholt wird und die Menschen sie glauben wollen. Auch der berühmte Satz, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen, wurde später mit mir verbunden. Ich habe diesen Satz sehr wahrscheinlich nie gesagt. Ähnliche Formulierungen kursierten schon, bevor ich überhaupt Königin war. Trotzdem passte der Satz perfekt zum Bild der gefühllosen Marie Antoinette. Und deshalb blieb er an meinem Namen hängen. Meine Mutter Maria Theresia warnte mich immer wieder. Sie schrieb mir, ich müsse vorsichtiger sein, sparsamer auftreten und verstehen, dass eine Königin niemals wirklich privat lebt. Ich empfand ihre Mahnungen manchmal als Belastung. Später verstand ich, was sie gemeint hatte. Mein größtes Problem war nicht, dass jedes Gerücht wahr war. Mein größtes Problem war, dass Frankreich irgendwann bereit war, fast jedes Gerücht über mich zu glauben. Zwischen der Frau, die ich wirklich war, und der Königin, die in Flugblättern und auf den Straßen existierte, entstand eine immer größere Lücke. und in dieser Lücke wuchs der Hass. Mit der Geburt meiner Kinder veränderte sich vieles in meinem Leben. Ich war nicht mehr nur die junge Königin, über deren Kleider, Feste und Freundschaften gesprochen wurde. Ich war Mutter. Diese Rolle gab mir Halt, aber sie brachte auch neue Sorgen. In Versailles gehörten selbst Kinder nie ganz ihren Eltern. Ein königliches Kind war Erbe, Symbol und politische Hoffnung. Meine erste Tochter, Marie-Thérèse, wurde im Jahr 1778 geboren. Später folgte endlich ein Sohn, Louis-Joseph. Frankreich hatte nun den ersehnten Dauphin. Der Druck, der jahrelang auf meiner Ehe gelegen hatte, wurde dadurch geringer. Weitere Kinder kamen hinzu. Nicht alle sollten überleben. Krankheit und früher Tod gehörten auch in königlichen Familien zum Leben. Paläste schützen nicht vor Verlust. Mit Ludwig wurde meine Beziehung in diesen Jahren ruhiger und vertrauter. Unsere Ehe war nie die romantische Geschichte, die man vielleicht gern erzählt hätte. Wir waren sehr verschieden. Er war ernst, zurückhaltend und liebte Jagd, Karten und seine Werkstatt. Ich suchte Gesellschaft, Musik, Theater und Menschen. Doch wir entwickelten Respekt füreinander. Als Vater war Ludwig liebevoller, als viele Außenstehende vermuteten. Trotzdem verschwanden die Gerüchte über mich nicht. Im Gegenteil. Im Jahr 1785 kam es zu einer Affäre, die meinem Ruf schwerer schadete als fast alles zuvor. Die sogenannte Halsbandaffäre. Im Mittelpunkt stand ein unglaublich kostbares Diamanthalsband. Zwei Pariser Juweliere hatten es ursprünglich für Madame du Barry, die frühere Mätresse Ludwigs des 15. anfertigen lassen. Nach dessen Tod saßen sie auf einem Schmuckstück von gewaltigem Wert, für das sie dringend einen Käufer suchten. Mir wurde das Halsband angeboten. Ich lehnte ab. Es war viel zu teuer und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, in einer Zeit wachsender Finanzprobleme ein solches Vermögen für Schmuck auszugeben. Damit hätte die Geschichte eigentlich enden können. Doch eine Frau namens Jeanne de Lamotte hatte andere Pläne. Sie behauptete, mit mir in engem Kontakt zu stehen, obwohl ich sie kaum kannte. Ihr eigentliches Ziel war Kardinal Louis de Rohan. Der Kardinal wollte unbedingt meine Gunst zurückgewinnen. Zwischen uns bestand ein schwieriges Verhältnis und er hoffte auf politischen Einfluss. Jeanne überzeugte ihn, sie könne zwischen uns vermitteln. Sie ließ gefälschte Briefe herstellen, angeblich von mir geschrieben. Schließlich arrangierte sie sogar ein nächtliches Treffen im Garten von Versailles. Eine junge Frau, die mir ähnlich sah, spielte dort für wenige Augenblicke meine Rolle. Rohan glaubte danach, ich hätte ihm vergeben. Dann kam das Halsband ins Spiel. Jeanne brachte Rohan dazu zu glauben, ich wolle das Schmuckstück heimlich kaufen und er solle als Vermittler auftreten. Der Kardinal übernahm das Halsband von den Juwelieren und gab es an Personen aus Jeannes Umfeld weiter. Die Diamanten wurden auseinandergebrochen und verkauft. Ich wusste von all dem nichts. Als die Juweliere schließlich ihr Geld verlangten, flog der Betrug auf. Ludwig ließ Kardinal Rohan in Versailles verhaften. Es folgte ein spektakulärer Prozess vor dem Parlement von Paris. Eigentlich hätte der Fall meinen Namen reinigen müssen. Ich hatte das Halsband nicht bestellt, nicht erhalten und keinen Betrug begangen. Doch das Gegenteil geschah. Rohan wurde freigesprochen. Jeanne de Lamotte wurde verurteilt. Aber in der Öffentlichkeit blieb etwas anderes hängen. Wieder stand mein Name neben Verschwendung, Geheimnissen und Intrigen. Viele Menschen wollten nicht glauben, dass ich unschuldig war. Für sie passte die Geschichte zu dem Bild, das längst von mir existierte. Die Halsbandaffäre zeigte mir auf brutale Weise, wie wenig Kontrolle ich inzwischen über meinen eigenen Ruf hatte. Ich konnte eine Sache ablehnen und trotzdem dafür verantwortlich gemacht werden. Ich konnte Opfer eines Betrugs sein und am Ende wie die Schuldige aussehen. Meine Kinder gaben mir in diesen Jahren Trost. Doch außerhalb meiner Familie wurde das Vertrauen in die Monarchie immer schwächer. Noch stand Versailles, noch trug Ludwig die Krone. Aber die Menschen begannen nicht mehr nur über die Königin zu lachen. Sie begannen, die gesamte Ordnung in Frage zu stellen. Im Jahr 1789 brach die Ordnung, in der ich mein ganzes Leben verbracht hatte, auseinander. Frankreich war finanziell erschöpft. Der Staat hatte enorme Schulden, das Steuersystem war ungerecht und viele Menschen litten unter hohen Brotpreisen und wirtschaftlicher Unsicherheit. Ludwig versuchte, Reformen durchzusetzen. Doch Adel, Parlamente und alte Privilegien blockierten vieles. Schließlich berief er die Generalstände ein, eine Versammlung, die seit 175 Jahren nicht mehr zusammengetreten war. Was als Versuch begann, die Finanzkrise zu lösen, wurde zum Anfang einer Revolution. Im Mai 1789 versammelten sich Vertreter des Klerus, des Adels und des dritten Standes in Versailles. Der dritte Stand vertrat den größten Teil der Bevölkerung und verlangte mehr politischen Einfluss. Bald erklärte er sich zur Nationalversammlung. Die Frage war nicht mehr nur, wie Frankreich seine Schulden bezahlen sollte. Die Frage war plötzlich, Wer besitzt eigentlich die politische Macht? Ich beobachtete diese Entwicklung mit wachsender Sorge. Für mich war die Monarchie keine Theorie. Sie war die Ordnung, in der ich aufgewachsen war, die Grundlage meiner Familie und meines Lebens. Ich konnte mir ein Frankreich ohne König kaum vorstellen. Viele Revolutionäre wiederum sahen in mir längst keine Frau mehr, sondern ein Symbol für alles, was sie ablehnten. Hofluxus, österreichischen Einfluss und aristokratische Verschwendung. Am 14. Juli wurde die Bastille in Paris gestürmt. Die Nachricht erschütterte Versailles. Ein Gefängnis war gefallen, aber die Bedeutung ging weit darüber hinaus. Die Menge hatte gezeigt, dass sie bereit war, Gewalt anzuwenden. Die königliche Autorität wirkte plötzlich verletzlich. In den folgenden Wochen wurden Privilegien abgeschafft, alte Rechte infrage gestellt und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte beschlossen. Begriffe wie Freiheit, Gleichheit und Volkssouveränität standen nun einer Welt gegenüber, die auf Geburt, Rang und Tradition aufgebaut war. Ich reagierte zunächst mit Widerstand. Ich wollte, dass Ludwig entschlossener handelte. Ich fürchtete, jedes Nachgeben würde weitere Forderungen erzeugen. Doch der König war vorsichtiger. Er schwankte, suchte Kompromisse und hoffte, die Lage beruhigen zu können. Dann kam der 5. Oktober. In Paris waren Brot und Lebensmittel knapp. Tausende Frauen marschierten nach Versailles. Ihnen schlossen sich weitere Menschen und schließlich bewaffnete Kräfte an. Sie verlangten Brot und politische Veränderungen. Die Stimmung wurde immer bedrohlicher. In der Nacht drangen Menschen in das Schloss ein. Wachen wurden getötet. Ich musste meine Gemächer verlassen und zu Ludwig fliehen. Zum ersten Mal war Versailles nicht nur politisch bedroht. Es war körperlich nicht mehr sicher. Am nächsten Tag zwang die Menge uns, Versailles zu verlassen. Wir wurden nach Paris gebracht. Die königliche Familie fuhr durch Straßen voller Menschen in Richtung Tuilerienpalast. Ich blickte zurück auf Versailles, auf die Räume meiner Jugend, auf das Petit Trianon, auf Feste, Kinder, Musik und all die Jahre, in denen ich geglaubt hatte, dieser Hof sei eine feste Welt. Ich sollte dort nie wieder als Königin leben. Am 6. Oktober 1789 endete nicht offiziell die französische Monarchie. Aber die Monarchie, die ich gekannt hatte, war bereits gefallen. Nach unserem erzwungenen Umzug nach Paris war nichts mehr wie zuvor. Wir lebten nun im Tuilerienpalast, mitten in einer Stadt, die uns nicht mehr als unantastbare Herrscherfamilie betrachtete. Nach außen blieb Ludwig König. Doch unsere Bewegungsfreiheit war eingeschränkt. Unsere Entscheidungen wurden beobachtet und die politische Macht verlagerte sich immer stärker zur Nationalversammlung. Für mich war Paris kein Zuhause. Ich fühlte mich überwacht, bedrängt und zunehmend bedroht. Die Menschen auf den Straßen kannten mein Gesicht. Flugblätter und Karikaturen machten mich weiterhin zur Zielscheibe. Aus Madame Déficit war in den Augen vieler eine Feindin der Revolution geworden. Ich schrieb Briefe. Ich suchte Kontakte. Ich hoffte auf Unterstützung aus dem Ausland, besonders aus Österreich. Mein Bruder Leopold war inzwischen Kaiser. Für mich war klar, wenn die Revolution weiterging, würde sie nicht nur die französische Monarchie zerstören. Sie könnte die gesamte politische Ordnung Europas erschüttern. Ludwig dagegen zögerte lange. Er wollte Gewalt vermeiden, glaubte zeitweise noch an einen Kompromiss und unterschätzte, wie weit sich die Revolution bereits entwickelt hatte. Schließlich kamen wir zu dem Entschluss, Paris zu verlassen. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1791 begann unsere Flucht. Wir wollten Richtung Osten gelangen, in die Nähe loyaler Truppen. Von dort aus hofften wir, wieder Handlungsspielraum zu gewinnen. Doch die Flucht war schlecht organisiert. Wir reisten in einer auffälligen großen Kutsche, kamen langsam voran und wurden unterwegs erkannt. In Varennes wurde unsere Identität bestätigt. Für einen kurzen Augenblick war alles still. Dann war klar, wir hatten verloren. Wir wurden zurück nach Paris gebracht. Diese Fahrt war demütigend. Die Menschen standen an den Straßen, aber sie jubelten nicht. Man behandelte uns nicht mehr wie eine königliche Familie, sondern wie Gefangene, die versucht hatten, ihr eigenes Land zu verlassen. Der Fluchtversuch zerstörte einen großen Teil des verbliebenen Vertrauens in Ludwig. Viele Revolutionäre hatten bis dahin geglaubt, eine konstitutionelle Monarchie sei möglich. Nun sahen sie einen König, der offenbar bereit gewesen war, sich der Revolution zu entziehen. Im September 1791 trat eine neue Verfassung in Kraft. Ludwig blieb König, aber seine Macht war stark eingeschränkt. Die alte absolute Monarchie war vorbei. Doch die Lage wurde noch gefährlicher. Im April 1792 erklärte Frankreich-Österreich den Krieg. Für mich war das ein Albtraum. Mein Geburtsland stand nun im Krieg mit dem Land, dessen Königin ich war. Jeder meiner Briefe, jede Verbindung nach Wien konnte nun als Verrat betrachtet werden. Am 10. August 1792 wurde der Tuilerienpalast gestürmt. Bewaffnete Revolutionäre und Nationalgardisten drangen vor. Die Schweizer Gardisten, die den Palast verteidigten, wurden in großer Zahl getötet. Unsere Familie suchte Schutz bei der gesetzgebenden Versammlung. Kurz darauf wurde die Monarchie suspendiert. Wir wurden in den Tempel gebracht, eine ehemalige Festungsanlage in Paris. Jetzt waren wir nicht mehr nur überwacht. Wir waren Gefangene. Im September wurde Frankreich zur Republik erklärt. Ludwig war nicht mehr König Ludwig XVI. Man nannte ihn nun Louis Capet, als wäre er nur noch ein gewöhnlicher Bürger. Dann begann sein Prozess. Man beschuldigte ihn des Verrats und der Zusammenarbeit mit den Feinden Frankreichs. Dokumente und geheime Kontakte wurden gegen ihn verwendet. Die Entscheidung war politisch ebenso bedeutsam wie juristisch. Ludwig wurde zum Tod verurteilt. Am 21. Januar 1793 wurde mein Mann auf dem Place de la Révolution mit der Guillotine hingerichtet. Ich sah seine Hinrichtung nicht. Aber ich wusste, wann sie geschah. Mit seinem Tod verlor ich nicht nur meinen Ehemann, ich verlor den König. Die letzte Verbindung zur alten Ordnung und einen Mann, mit dem ich trotz aller Schwierigkeiten mehr als 20 Jahre meines Lebens geteilt hatte. Mein Sohn war für mich nun Ludwig der 17. Für die Republik war er nur ein Gefangener. Und ich wusste, dass nach dem Tod des Königs auch für mich kaum noch ein Weg zurückblieb. Nach Ludwigs Tod wurde mein eigenes Schicksal immer dunkler. Ich blieb mit meinen Kindern im Tempel gefangen. Meine Tochter Marie-Therese war bei mir. Mein Sohn, den ich als Ludwig, den 17. betrachtete, wurde mir schließlich weggenommen. Für eine Mutter war das schlimmer als jede politische Demütigung. Im August 1793 brachte man mich aus dem Tempel in die Conciergerie. Dieser Ort war kein königlicher Palast mehr. Er war ein Gefängnis. Eng, kalt und ständig bewacht. Ich wusste, dass viele Menschen, die dort ankamen, nur noch auf ihren Prozess und den Tod warteten. Am 14. Oktober begann mein Prozess vor dem Revolutionstribunal. Die Anklage war gewaltig. Man warf mir vor, Frankreich verraten, mit ausländischen Mächten zusammengearbeitet und gegen die Revolution intrigiert zu haben. Manche Vorwürfe beruhten auf tatsächlichen politischen Kontakten, andere waren übertrieben oder erfunden. Besonders grausam war die Behauptung, ich hätte meinen eigenen Sohn missbraucht. Als ich diesen Vorwurf hörte, antwortete ich nicht nur als ehemalige Königin, ich antwortete als Mutter. Ich wandte mich an die Frauen im Saal und sagte sinngemäß, die Natur selbst weigere sich, auf eine solche Anschuldigung zu antworten. Für einen Moment wurde selbst in diesem feindlichen Raum sichtbar, dass es Grenzen der politischen Verleumdung gab. Doch der Ausgang des Prozesses war kaum offen. Am frühen Morgen des 16. Oktober 1793 wurde ich zum Tod verurteilt. Ich war 37 Jahre alt. Vor meiner Hinrichtung schrieb ich einen letzten Brief an meine Schwägerin Elisabeth. Ich dachte an meine Kinder. Ich bat darum, dass sie sich niemals an den Menschen rächen sollten, die uns Leid zugefügt hatten. Ich verabschiedete mich von meiner Familie, von meinem Glauben und von einem Leben, das in Wien begonnen hatte und in Paris enden sollte. Man schnitt mir die Haare kurz. Meine Hände wurden gebunden. Anders als Ludwig wurde ich nicht in einer geschlossenen Kutsche gefahren. Ich musste auf einem offenen Karren durch die Straßen von Paris zum Place de la Révolution fahren. Die Menschen konnten mich sehen. Vielleicht war genau das beabsichtigt. Die Frau, die einst in Gold und Seide durch Versailles gegangen war, saß nun in einem einfachen weißen Kleid auf einem Karren. Kein Hofstaat, keine Juwelen, keine Musik, nur Straßen, Wächter und eine Menschenmenge. Am 16. Oktober 1793 wurde ich mit der Guillotine hingerichtet. Mit meinem Tod endete nicht die Französische Revolution. Sie wurde noch radikaler, noch blutiger und sollte selbst viele ihrer eigenen Anführer verschlingen. Mein Bild aber lebte weiter. Für manche blieb ich die verschwenderische Königin, die den Kontakt zum Volk verloren hatte. Für andere wurde ich zur tragischen Frau, die für die Fehler eines ganzen Systems verantwortlich gemacht wurde. Viele Geschichten, die über mich erzählt wurden, waren übertrieben oder erfunden. Andere Vorwürfe hatten einen wahren Kern. Ich war privilegiert, manchmal unvorsichtig und verstand zu spät, wie sehr sich Frankreich verändert hatte. Aber ich war nicht die Ursache der Revolution. Ich war eines ihrer sichtbarsten Symbole. Mein Leben begann als Maria Antonia in Wien, als Tochter Maria Theresias. Ich wurde mit 14 Jahren nach Frankreich geschickt, um zwei Dynastien zu verbinden. Ich wurde Dauphine, Königin, Mutter, Gefangene und schließlich Angeklagte einer Revolution. Zwischen Versailles und der Guillotine lagen nur wenige Jahre. Vielleicht ist genau das mein Vermächtnis. Kein Glanz ist dauerhaft, keine Macht selbstverständlich und kein Bild, das die Öffentlichkeit von einem Menschen erschafft, entspricht ganz der Wahrheit. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.